Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das sind, naja, mich kennen Sie ja schon, aber vielleicht kennen Sie meinen, den, der mir gegenüber sitzt, noch nicht. Das ist nämlich Claudius, jetzt sagen Sie es, Caminiat. Caminiat ja. Oder Caminiat?
Nee, Caminiat.
Caminiat. Hallo, Herr Caminiat. Schön, dass Sie da sind. Herr Caminiat ist Bremerhavener, denn die Bremerhavener kommen bei uns gar nicht oft genug vor. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten ändern und ein bisschen mehr mit Bremerhavenern reden. Wie würden Sie sich, wenn Sie jetzt jemanden hier, in der, hier im Kaiser Friedrich kennenlernen, wie würden Sie sich vorstellen, was wäre das, was Sie zuerst sagen würden? Ihr Beruf, Ihr Ehrenamt, was, als was würden Sie sich vorstellen? Oder würden Sie gleich mit anfangen mit, ich komme aus Bremerhaven?
Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, es kommt auf die Situation an. Wenn man jemanden kennt aus der, trifft aus dem politischen Bereich, dann würde man wahrscheinlich eher mit dem Ehrenamt anfangen. Ansonsten bin ich Bremerhavener, der gerne in Bremen ist.
Sie sind Bremerhavener, der gerne in Bremen sitzt. Sie sind Rechtsanwalt. Sie haben aber nicht nur Jura, sondern auch Politikwissenschaften studiert. Ich ergänze das jetzt einfach, was Sie mir gesagt haben. Und Sie sind Fraktionsvorsitzender in der Stadtverordnetenversammlung bei den Grünen in Bremerhaven.
Ja.
Das ist erstmal das, was man so sagen könnte. Sie sind in Bremerhaven geboren und aufgewachsen. Sie haben aber nicht nur in Bremen studiert, da haben Sie auch studiert, aber auch in Göttingen. Das heißt, Sie haben schon Ihre Nase mal ein bisschen aus dem Bundesland Bremen herausgeschoben. Aber Sie sind mit der Scholle hier sehr verbunden, habe ich so den Eindruck. Ne?
Ja, das hat vor allem auch familiäre Gründe gehabt. Wobei, wenn man irgendwann weiß, man wird als Anwalt tätig in Bremerhaven. Ich habe mein Referendariat zum Beispiel in Oldenburg gemacht,
ja,
um eben auch das niedersächsische Recht so ein bisschen mitzubekommen. Und das hat sich durchaus im Rückblick als eine gute Idee herausgestellt.
Aber Sie waren in Bremen, haben auch in Bremen studiert, auch in Göttingen und waren in Oldenburg tätig. Aber so richtig in die große, weite Welt zieht sie es nicht, ne? Sie haben waren...
Doch, in meiner Sturm- und Drangzeit, das gebe ich zu, da nach dem Abitur, wie viele wahrscheinlich, will man erstmal raus von zu Hause und sich selbstständig machen und was erleben.
Haben Sie ein Jahr eine Weltreise oder sowas gemacht?
Nee, ich bin dann tatsächlich nach dem Zivildienst nach Göttingen gegangen, das war schon mal der erste Schritt. Bin dann aber aufgrund meiner damaligen Freundin wieder zurück nach Bremerhaven gezogen.
Das spricht natürlich für Sie, für Ihre Anhänglichkeit, aber Göttingen ist ja nun auch nicht keine Weltstadt, ne?
Ja, das war schon was anderes als Bremerhaven.
Ja, natürlich.
Also deutlich anders.
Obwohl die Einwohnerzahl ähnlich ist, ne?
Aber 30% zu Studenten, wenn sie da durch die Straßen gehen, das ist ein
tolles... Bremerhaven hat ja auch eine Hochschule, ne?
Ja, aber da kann man kein Jura studieren.
Nee, das stimmt. Trotzdem so richtig weggezogen, mal so nach München, Berlin, vielleicht sogar nach Bologna oder so, gar nicht, gar
nee,
kein...
Nein.
Schon immer nicht?
Nee. Ja, der Wunsch ja, aber nie umgesetzt...
Und Bremerhaven, ich glaube, wenn ich das richtig recherchiert habe, haben Sie mal in Bremen gearbeitet bei der Arbeitnehmerkammer.
Ja.
Da waren Sie der Leiter der Rechtsberatung.
Ja.
Aber jetzt sind Sie beruflich und wohnhaft eben in Bremerhaven.
Ja.
Oder sind Sie Steuerflüchtling und wohnen bei Bremerhaven?
Nein, dann dürfte ich ja nicht Mitglied der Stadtverordnetenversammlung
sein. Da haben Sie natürlich
recht. Ich wohne tatsächlich immer schon in Bremerhaven selber.
Weil die Pendlerquote in Bremerhaven ist ja noch höher als in Bremen. Ja. Sehr viele wohnen im Speckgürtel sozusagen von Bremerhaven. Sie haben, also jetzt haben wir, glaube ich, schon alles erzählt, was Sie gemacht haben. Sie haben eine eigene Kanzlei in Bremerhaven, seit 20 Jahren ungefähr. Ne? Jetzt haben seit 2015 sind Sie da zu zweit mit einem Rechtsanwaltskollegen. Und ich habe gesehen auf Ihrer Homepage, wo drin steht, welche Rechtsgebiete Sie haben, das ist sehr viel. Aber Sie sind auch Lehrer für Pflegeberufe an einer Akademie in Bremerhaven. Das finde ich interessant. Wie kam es denn dazu? Das ist ja, ich weiß gar nicht, Dozent für Pflegeberufe. Wie kam es denn dazu?
Hat das was mit
Jura zu tun?
Ja, ich bin Dozent für Rechtskunde tatsächlich.
Die müssen Rechtskunde, wenn ich Pfleger oder besonderen Pflegedienst haben will, dann muss ich auch rechtliche Sachen, hab das als Unterrichtsfach?
Das ist ein Unterrichtsfach tatsächlich, früher in der Altenpflege, jetzt nach der generalisierten Ausbildung in der Pflege insgesamt.
Was ich darf und was ich nicht darf zum Beispiel, oder was lernt man da?
Also ganz wichtig auch, wo fange ich an, mich strafbar zu machen? Also gerade ältere Menschen, wann darf ich deren Freiheit beschränken? Darf ich das überhaupt ohne richterliche Erlaubnis?
Ach, verstehe, die zum Beispiel, wenn jemand dement ist und wenn es ganz anstrengend oder so ist, dass ich denen sage, du bleibst jetzt in dem Zimmer und das auch versuche, dass das zum Beispiel, ich darf denen nicht die Freiheit berauben oder nur unter bestimmten Umständen oder sowas?
Ja,
oder geht es schon um schlimme Sachen, die fixieren?
Ja, werden durchaus auch manchmal aggressiv. Wie gehe ich damit um? Wie weit darf ich gehen? Was zum Beispiel im Rahmen der Notwehrhandlungen, wenn es aber nicht Notwehr ist, wie kann ich mich dann verhalten, ohne mich strafbar zu machen?
Ich wusste gar nicht, dass man sowas, also es leuchtet mir total ein, aber dass man sowas auch lernen muss. Das schreckt doch eher von dem Beruf ab, oder?
Ja, ich glaube, ein bisschen die rechtlichen Grundlagen zu lernen, ist in keinem Beruf schädlich. Die Frage ist natürlich immer, wie intensiv, da gebe ich Ihnen recht.
Also wenn ich als junges Mädchen, was sich für den Pflegeberuf entscheidet, höre, wann ist es Notwehr und wann nicht, dann würde ich gleich denken, oh Gott,
ja, das, ich versuche das immer den Schülerinnen und Schülern so mitzuteilen, dass ich ihnen erzähle, was ist die Grundlage, damit ihr euch selber nicht strafbar macht. So, damit darum fangen wir an und dann von da aus dann zu entwickeln, was sind die rechtlichen Gegebenheiten dahinter.
Verstehe.
Das funktioniert ganz gut, weil sich erstmal abzusichern ist, glaube ich, ein Impuls, den jeder als erstes hat.
Das zu wissen ist sowieso gut, dass sie auch einen Respekt gegenüber den Menschen, mit denen man da zu tun hat, ne? Die das wahrscheinlich selber oft gar nicht wissen. Da wäre eine Rechtsberatung vielleicht auch nicht schlecht. Sie könnten so Vorträge in Altenheimen anbieten, um den alten Leuten zu sagen, wo die Grenzen sind, was das Pflegepersonal betrifft.
Dann würde ich ja die Seite wechseln, gefühlt.
Ja, aber es ist doch auch gut, wenn die das wissen.
Das stimmt.
Da ist es nicht schön, aber am besten, es passiert gar nicht und alles ist friedlich, freundlich und sehr einvernehmlich natürlich. Ne? Wie wird man denn Dozent für Pflegeberufe an der Bremerhavener Akademie? Das hat man ja nicht einfach so im Blut oder haben Sie sich dafür schon immer interessiert für dieses Thema?
Nee, es war tatsächlich, dass mich jemand angesprochen hat, den ich zufällig kannte. Das war die damalige Leiterin und die hat gefragt, Mensch, unser alter Dozent, es geht jetzt in Ruhestand, hätten Sie Interesse? Da habe ich mich ein bisschen informiert, was man so braucht und bin dann da eingestiegen und habe mich tatsächlich sehr wohl gefühlt, weil also eine lehrende Tätigkeit ja doch was ganz anderes ist, als wenn man als Anwalt tätig ist. Und ich habe Freude dran gefunden und ich kriege tatsächlich auch ordentlich Rückmeldungen, dass das, was ich mache, nicht die schlechteste Art und Weise ist.
Ja, dass es nochmal was ganz anderes ist, als das ist ja immer interessant, man lernt ja immer dazu wahrscheinlich.
Ja, und man muss sich immer sowieso ja als Jurist, aber gerade in dem Bereich dann nochmal intensiv immer an die neuesten Gesetze, über die neuesten Gesetze informieren, über die Entwicklung der Rechtsprechung. Und alleine deswegen bleibe ich schon dann auf dem Gebiet sehr, sehr fit.
Was ist denn eigentlich Ihr richtiges Fachgebiet? Weil das, was die beiden anbieten, Sie und Ihr Kompagnon, ist ja sehr weit gefächert. Ich glaube, das war Verkehrsrecht, Familienrecht. Alles habe ich jetzt nicht auswendig gelernt, aber es war schon sehr umfangreich.
Also das deutsche Recht lässt sich ja so grob in zwei große Bereiche einteilen. Zivilrecht, wo eigentlich Bürger gegen Bürger sich gegenüberstehen, sei es im Arbeitsrecht, im Werkvertragsrecht.
Ja, Arbeitsrecht natürlich, weil Sie waren ja auch schon bei der Arbeitnehmerkammer tätig, das muss es ja auch sein.
Und der Bereich öffentliches Recht, also da, wo Staat und Bürger sich gegenüberstehen. Das klassische Verwaltungsrecht, aber auch Strafrecht ist ein Teil des Verwaltungsrechts. Und ich mache zwar auch Arbeitsrecht, selbstverständlich, aber ansonsten übernehme ich eher den öffentlich-rechtlichen Teil, der Kollege eher den privatrechtlichen Teil.
Ah ja, verstehe. Was reizt Sie daran? Oder ist das eine ökonomische Überlegung, dass man sich das A so aufteilt, was ja Sinn machen würde, und dass man da genug Klienten hat? Muss man ja auch bedenken. Ne?
Beides ist ein bisschen Neigung, aber natürlich auch eine strategische Aufteilung.
Was war denn Ihr Fach, wenn man das überhaupt darf, im Studium? Womit haben Sie sich da besonders beschäftigt?
Verwaltungsrecht.
Ah, tatsächlich. Das ist ja ungefähr das Drögeste, was man sich vorstellen kann. Ne?
Nee, ist sogar ganz spannend. Also ja, das bringt viel mehr Lebensbereiche, als wir uns vorstellen. Und ja, es ist ganz viel formelles, einhalten formelles Recht. Andererseits, wenn man weiß, wo man drauf achten muss, macht es auch Spaß.
Tatsächlich, weil sonst kenne ich so die Fälle von Kommilitonen früher, wo irgendwelche Gartenzwerge geklaut, entwendet und versteckt worden sind, wo irgendwelche juristischen Fragen geklärt worden sind. Wenn man den Gartenzwerg auf das Grundstück des Nachbarn stellt, darf der den behalten. Ganz kuriose Fälle oft. Verwaltungsrecht hat ja nicht mal was mit Gartenzwergen zu tun.
Nee, das ist eher was Ernstes für die Menschen, die betroffen sind. Ich kriege meine Baugenehmigung nicht, man will mir den Führerschein wegnehmen, man stellt mich unter Betreuung. Also all das sind ja Entscheidungen, die durchaus auf das Leben der Menschen Einfluss haben, mal mehr, mal weniger. Vom Strafrecht mal ganz abgesehen, da geht es mindestens ums Geld, oftmals auch um die Freiheit. Also insofern ist das durchaus ein ernstes Thema. Beim Zivilrecht versuche ich ja meistens meine Interessen, oftmals wirtschaftliche, weniger streitet man sich mal um die Ehre, aber oftmals wirtschaftliche eben, Eigeninteressen durchzubringen, und im Verwaltungsrecht versuche ich es gegenüber dem Staat. Oder eben ich versuche, was abzuwehren, was der Staat von mir möchte.
Ihrer Beobachtung nach ist es eigentlich so, übrigens, wenn die Zuhörer sich wundern, hier werden Schnitzel geklopft oder sowas, vermute ich jedenfalls in der Küche um die Ecke, ist es eigentlich so, dass es zu immer mehr Rechtsstreitigkeiten kommt? Gibt es immer mehr so Menschen, die Recht bekommen wollen und dann eben auch zum Anwalt gehen? Also bei Nachbarschaftsstreitigkeiten wird zum Beispiel berichtet, dass das zunimmt, weil die Leute nicht mehr kompromissfähig sind und sich dann aufregen. Erbschaftsstreitigkeiten hört man oft. dass, weil Familien lösere Verbunde sind, dass es dann dazu kommt. Stellen Sie das auch fest oder ist das eigentlich Quatsch?
Doch, also es gibt verschiedene Entwicklungen, die man tatsächlich auch ganz normal als Anwalt merkt. Dass Erbstreitigkeiten nehmen zu, weil es einfach viel mehr Erbfälle in letzter Zeit gibt. Babyboomer sterben auch und vererben dann auch relativ viele große Summen. Und dann sind Begehrlichkeiten eben da. Andererseits merken wir, dass auch die Zahl der psychisch Erkrankten, also gerade auch die Anzahl der Betreuungsfälle, ganz deutlich zunimmt.
Das ist furchtbar, oder?
Das ist eine ganz furchtbare Entwicklung. Und man fragt sich auch, wo kommt das her?
Ja,
das eine ist die Gier, aber das andere ist eben,
dass man sich mit seinen Geschwistern um Erbschaften streitet, wo man weiß, dass die Eltern sich im Grab rumdrehen würden, wenn sie das wüssten, ist auch traurig.
Oder? Ja, das sind auch Sachen, die man nicht gerne macht. Aber man muss sie eben machen, dafür werde ich bezahlt.
Ja, natürlich. Und vielleicht, seitdem es Rechtsschutzversicherungen gibt.
Ja.
Wenn man abgesichert ist, dann geht man vielleicht eher hin. Wenn ich rechtsschutzversichert bin, hat man eigentlich als Anwalt, ist man dann auch so und sagt, lass es doch lieber bleiben, auch wenn die Versicherung das jetzt zahlt, das macht einfach keinen Sinn.
Das lässt sich pauschal wahrscheinlich schlecht beantworten. Es kommt auf die Fälle an, es kommt auch auf die Anwälte an.
Ne? Aber haben Sie schon mal jemanden weggeschickt und gesagt, das brauchen wir ja gar nicht zu versuchen?
Ja. Also ich finde, ehrlich sollte man schon sein. Mhm. Wenn die Mandanten dann trotzdem sagen, mach das, ich möchte das, dann mache ich das natürlich.
Mhm. Zu den Grünen. Das ist ja, Sie sind Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Sie sind natürlich in Oppositionspartei. Sie sind in Bremerhaven, heißt es nicht Grüne, sondern Grüne plus P, weil Sie sich mit einem von der Partei, die Partei der satirischen, darf man wahrscheinlich sagen, Partei zusammengetan haben. Wie ist das? Ich stelle mir vor, dass das sehr viel Humor in den Alltag bringt oder arbeitet der wirklich konkret mit? Weil die Partei ja doch auffällt in allen Aktionen, allen Plakaten, in allem, was sie macht. Martin Sonneborn im EU-Parlament ist ja sozusagen der Prototyp dafür. Manche finden das ja auch ganz schlimm, dass der mit Steuergeldern viel Quatsch macht den ganzen Tag. Ich finde es oft sehr lustig, weil der ist ja auch schlau und so weiter. Wie ist das mit dem Parteikollegen?
Der Kollege arbeitet tatsächlich ganz ordentlich und auch sehr ernsthaft an den Themen, für die er zuständig ist. Ich merke nicht, dass er von einer satirischen Partei kommt.
Nee.
Also außer natürlich an den Aufkleber, die er ab und zu mal mitbringt. Wir sind auch
durchaus. Selber ist gar nicht so, dass Sie jedes Mal lachen, wenn Sie sich mit dem zusammensetzen?
Nee, leider nicht.
Dann würde ich mich als Wähler aber auch ein bisschen wundern.
Ich verstehe sowieso nicht, wie man ernsthafte Politik, ja, das will ich gar nicht sagen, aber ernsthafte Politik darauf antwortet, indem man sagt, wir gehen jetzt satirisch vor. Also für mich ist das ein Widerspruch. Mit der Partei, mit dem Ansatz habe ich ein Problem. Mit der Person des Kollegen überhaupt nicht. Das ist ein ganz freundlicher
Mann. Nee, es ist auch eine Art von Protestwählerpartei, ne? Weil, dass die nicht niemals irgendwas mit, obwohl bei Ihnen gestaltet er ja netterweise mit. Da hat er aber auch Glück gehabt, dass Sie ihn überhaupt aufgenommen haben, ne?
Das hat sich ergeben. Also wir sind sowieso politisch sehr nah tatsächlich. Das waren wir auch vor den Wahlen, werden wahrscheinlich nach den nächsten Wahlen auch sein. Dass man sich politisch sehr, sehr nah fühlt, in den allermeisten Fällen die Themen genauso sieht und abstimmt. Und dann lag das irgendwann nah.
Oh ja.
Zumal jetzt die Koalition in Bremerhaven in dieser Legislatur für Einzelstadtverordnete denen das Stimmrecht in den Ausschüssen entzogen hat. Die dürfen also nur mithören, aber nicht mitstimmen. Fraktionen dürfen mitstimmen und da hat er dann einen Vorteil drin gesehen, berechtigterweise, wenn er sich irgendwo anschließt, dass er dann auch
mitstimmen kann. Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber ich habe tatsächlich gedacht, dass die alle so ein bisschen so Kindsköpfe sind oder so Kasper und dann halt auch jede Sitzung erhellen. Das hätte ich mir jetzt davon versprochen. Allerdings ist ja gut, wenn er richtig politisch arbeitet. Also das ist auf jeden Fall eigentlich für Sie kein großer Unterschied. Der könnte auch bei den Grünen sein. Wollen Sie ihn nicht rüberziehen?
Haben wir versucht, er will nicht.
Tatsächlich nicht. Ist auch schwierig. Auch weiß man auch nicht so genau, warum. Na gut, vielleicht hat da irgendjemand irgendwas versprochen. Ich habe mir mal so ein paar populäre Themen aufgeschrieben, mit denen die Grünen sich und andere auch beschäftigt haben in Bremerhaven. Die sind jetzt willkürlich und aus den letzten Jahren. Die haben mich aber trotzdem irgendwie amüsiert. Das eine war, dass Bremerhaven nicht zum ersten Mal, ich glaube, es ging auch schon mal um den Nachbau der Soltedern in Extra 3 zu Ehren gekommen ist. Ich glaube, bei diesen wahnsinnigen Kosten. Bei diesen wahnsinnigen Kosten hat man sich natürlich drüber lustig gemacht, hat sich Extra 3 drüber lustig gemacht. Diesmal ging es aber um riesige Blumenkübel mit einem Durchmesser von 2 Metern. Und wenn man sich den Beitrag anguckt, man kann den Zuhörern nur empfehlen, ihn sich noch anzugucken, nämlich in der Mediathek von Extra 3 findet man ihn unter Kübel. Und dann noch irgendwas Abfälliges mit Kübeln und Bremerhaven findet man ihn. Sie haben da eine tragende Rolle. muss man sagen, weil sie das kritisieren, dass für 45.000 Euro, muss man sich mal vorstellen, 6 riesige Blumenkübel angeschafft worden sind. Erzählen Sie mal, wie es dazu gekommen ist. Und das müssen Sie auch vorher schon mitbekommen haben, oder? Dass sowas geplant wird.
Naja, es gab Corona-Sondermittel, so hieß das. Letztlich waren es Schulden, die die Stadt Bremerhaven extra aufgenommen hat, um die Folgen der Corona-Pandemie abfedern zu können. Die Regierung hat, die Stadtregierung, also SPD, CDU und FDP, hat dann sich entschlossen, Stadtmöbel davon zu kaufen, so hieß es.
Stadtmöbel.
Ja. Es
da
sind
denkt
auch
man Bänke, ne?
Bänke oder es gibt so kleine Bühnen, so dreieckige, ja. Pergola quasi, aber offen, wo man dann sich reinsetzen kann.
Oder das, was es in Bremen bei Transformatini gab, die schönen Holzmöbel.
Richtig,
und,
ja. Sowas hab ich mir jedenfalls unter Stadtmöbeln vorgestellt. Wir haben das auch nicht groß weiter hinterfragt, das war vielleicht ein Fehler.
Ja.
Und ich bin tatsächlich vom Glauben abgefallen, als ich irgendwann erfahren habe, dass die diese mit Schulden gekaufte Stadtmöbel sind, die dann die Innenstadt begrünen sollen. Indem man da also ein paar Blumenkübel...
Eigentlich könnte man Bäume reinpflanzen, weil die sind wirklich echt enorm groß. Nur man kann sich gar nicht hinsetzen oder so.
Nee, sie dienen auch oftmals inzwischen, wenn man sich das genauer anguckt, tatsächlich als großer Müllbehälter.
Ja, das hat man auch in diesem Beitrag schon gesehen, dass da Leute ihren Müll... so richtig versteht man ja nicht, dass man sowas anschafft, also Blumenpötte, wo man Pflanzen pflanzt, ist ja nicht abwegig. Aber wie man 45.000 Euro für 6 von diesen Dingern ausgeben kann, als Steuerzahler hat man da null Verständnis für.
Da kann ich nur recht geben.
Aber Sie kennen ja die Leute, die das entschieden haben. Wie kommt man auf so eine Idee?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich vermute, es ist ein Vorschlag der Wirtschaftsförderungsgesellschaft bei uns, also der BIS, gewesen. Und dann haben die Koalitionäre nur gesagt, ja, hört sich gut an, das machen wir.
Sind die jetzt bepflanzt?
Die sind bepflanzt, ja.
Immerhin, ne? Und wo stehen sie?
Ich meine, die stehen da am Rande, also auf dem Heusplatz, aber mehr an den Rand gerückt.
Ja, verstehe. Dann sind sie auch noch grau, ne? Die sind also jetzt auch nicht leuchtend oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall fand ich das doch sehr erstaunlich. Das zweite war mal der Wunsch einer Straßenbahn für Bremerhaven.
Ja.
Man kann sich ja viel wünschen, wenn der Tag lang ist, weil es ist doch völlig undenkbar, dass man so viel Geld in die Hand nimmt, für Bremerhaven eine Straßenbahn zu bauen. Sie als Grüne werden das aus ökologischen Gründen natürlich befürworten. Allerdings haben Sie nicht auch E-Busse?
Nee, wir haben keine E-Busse, wir haben Wasserstoffbusse.
Wasserstoffbusse, ja, noch besser.
Ja, kommt drauf.
Aber zumindest keine, nicht nur Benziner.
Aber die Straßenbahn tatsächlich, es wird gerade untersucht. Also in Form einer volkswirtschaftlichen, standardisierten Untersuchung, so heißt es, um zu gucken, ob sich das lohnt, also volkswirtschaftlich lohnt. Den Auftrag dazu haben nicht wir Grünen erteilt, sondern tatsächlich die Koalition. Die haben sich jetzt entschlossen, das zu überprüfen. Also der Vorstoß kommt jetzt aktuell zumindest von der Koalition.
Ja.
Wir Grüne haben immer mal wieder gesagt, das lohnt sich, lass uns das überlegen. Bremerhaven wird sich Grundinvestitionen, schätzt man, für eine einzige Linie von ungefähr 300 Millionen mit einem Betriebshof, wird sich das nicht leisten können. Aber es gibt tatsächlich ja Fördermöglichkeiten, Bund, Land und auch EU fördern inzwischen bis zu 90% solche Äste.
Ja, aber 10%, das ist das, was ich immer sage. Das ist wie wenn ich eine Hose runtergesetzt kaufen kann für 10 Euro statt 20 und dann gebe ich 10 Euro aus, die Hose brauche ich aber trotzdem nicht und 10 Euro sind weg.
Da haben Sie recht, das stimmt. Aber diese
Stadt wird oft mit Fördermitteln, da wird ja ganz oft argumentiert bei ganz vielen Sachen, auch hier diese hochschwelligen Bahnen, da wurde immer argumentiert, ja, aber wir kriegen Bundesfördermittel. Ja, aber man muss ja trotzdem was dazu zahlen, ne? Kompensationsgeld.
Die Argumentation bei der Nanaya, das zahlt ja der Bund, dass wir dann nachher die laufenden Kosten an der Backe haben als Stadt. Nochmal zurück zur Straßenbahn. Also ob sich das rechnet, tatsächlich wird ja gerade untersucht nach einer bundesweiten Vorgabe. Und die ergibt dann auch, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht.
Ist wie wenn wir hier eine U-Bahn haben wollen würden.
Das weiß ich nicht. Also Bremerhaven ist ja lang gezogen, ähnlich wie Bremen, von Nord nach Süd. Wir haben eine relativ schmale Breite, also nur 3 Kilometer teilweise. Und bei so einer langgezogenen Stadt, sagt man, lohnt sich so eine Straßenbahn deutlich eher als bei einer runden Stadt beispielsweise.
Obwohl sie dann schön in den Kreis fahren könnte.
Das
ist dann da nicht so gut. Aber dazu kommen ja, das stimmt, ne? Der Bund fördert oder die EU fördert und dann 90% kriegt man sozusagen geschenkt. Aber die laufenden Kosten müssen ja auch. Ne? Natürlich, es gibt auch Einnahmen, aber in Bremen, da wird ja gestritten, ob sich die Linie 4, also nach Ansicht der BSAG, hat sich das gelohnt. Ich glaube, die Fahrgastprognosen, bin ich mir gar nicht so sicher, die Gegner bestreiten, dass sich das wirklich gelohnt hat. Und jetzt werden ja auch noch zwei andere Linien sozusagen erweitert für sehr viel Geld, wo man auch gucken wird, ob sich das lohnt. Aber dass das ernsthaft verfolgt wird, ich meine, kann man machen, aber mir erscheint das ein bisschen utopisch. So wie wenn man sagen würde, wir untertunneln die U-Bahn-Straße, damit wir endlich nicht mehr darüber reden müssen, ob die Straßenbahn durchfährt. Ne? Obwohl, das wird vielleicht noch ein bisschen teurer als 300 Millionen.
Ja, wir haben den Auftrag nicht erteilt, das war die Koalition. Jetzt warten wir ab, was rauskommt.
Aber Sie sind dafür im Prinzip, ne? Aus Klimagründen.
Wenn es sich rechnet, steht bei uns im Wahlprogramm, dann würden wir das unterstützen. Also wenn diese standardisierte Untersuchung ergibt, Nutzen ist größer als eins, dann ist es volkswirtschaftlich nutzbar, von Nutzen, und dann würden wir es auch unterstützen.
Und wer würde dann die 10% zahlen?
Das wäre die Stadt dann. Oder wir überreden das Land, mal gucken.
Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Die Stadt, wo jetzt schon 50 Millionen fehlen, die jetzt schon nicht mit ihrem Geld auskommt, in der Vergangenheit nie mit ihrem Geld ausgekommen ist, da sind 10 Millionen natürlich auch was, ne?
Sehr viel.
Und das dritte Thema war oben ohne Baden in Schwimmbädern. Da haben Sie sich auch, also die Grünen in Bremerhaven, aber auch Sie dafür eingesetzt, dass Sie dafür sind. Kann ich jetzt in Bremerhaven im Schwimmbad oder im Freibad oder ohne Baden?
Da leider nicht. Das waren alles Forderungen, während wir nach wie vor ja auch in der Opposition sind. Das hat sich aber nicht durchgesetzt, nehme ich recht.
Das war mal ein Thema. Ich glaube, woher das kam, kann es nicht aus Göttingen auch? Genau, aus Göttingen eine Forderung. Aber ich denke immer, sich ernsthaft mit so einem Thema zu beschäftigen, wenn es doch wirklich ernsthafte Themen gibt, verstehe ich immer nicht so richtig.
Es ist eindeutig ein Nischenthema. Wir sind aber auch eine sehr feministische Partei. Ja. Und gerade bei uns, die Kolleginnen, haben sich damals sehr stark dafür gemacht und haben gesagt, das ist wichtig, das müssen wir vorantreiben.
Obwohl der Vergleich zwischen einer weiblichen und männlichen Brust auch ein bisschen schräg ist, ne?
Ja, naturgemäß.
Was sozusagen die Wirkung ist.
Auch das. Also ich bin Mann, das ist ja schwierig dann.
Naja, aber das war ja immer das Argument, wenn Männer oben ohne schwimmen, warum dann nicht auch Frauen? Das finde ich also, ist zumindest ein bisschen schräg, das so auf eine Linie zu stellen. Oder die das behaupten, die haben mit Männern noch wenig Erfahrung gemacht, muss man so sagen. Das waren jedenfalls die drei populären Themen, die mir so aufgefallen sind. Da kann ja auch jeder mitreden. Und das ernsthafte Thema oder das aktuelle Thema ist Ihre Kritik am Haushalt. Wie gesagt, es fehlen 50 Millionen Euro. Ihr Vorwurf ist sozusagen, dass die Koalition das auch weiß, trotzdem nicht, sie werfen ihnen vor Prestigeprojekte, Fehlplanung, da geht es um die Goethe-Schule. Da wollte ich mal fragen, welche Prestigeprojekte meinen Sie, die verwirklicht werden, wo man sich verschuldet ohne Not?
Ja, was jetzt ganz aktuell ist, ist das sogenannte Novo, also der Nachfolgebau auf dem ehemaligen Karstadt-Areal bei uns in Bremerhaven. Eine Mischung aus Jugendherberge, aus sogenannten dritten Ort. Und eben unsere Stadtbibliothek, die da einziehen soll, das wird relativ teuer werden. Wie teuer genau, wird jetzt noch gerade ermittelt, aber wir reden von einigen Dutzend Millionen, die auch die Stadt dann letztlich refinanzieren muss. Also geplant ist, dass eine städtische Tochtergesellschaft, die städtische Wohnungsgesellschaft Stewo, das vorfinanziert und die Stadt über Jahre dann abfinanziert. Aber es ist eben jedes Jahr eine neue nachhaltige Belastung im städtischen Haushalt und dann solche Dinge wie...
Das ist schon ein bisschen Tricksen, ne? wenn man jemand anders dazu gewinnt, das zu machen, dann abzubezahlen,
geht
oder?
Geht gar nicht anders. Bremerhaven könnte sich das gar nicht lassen, wenn wir das nicht so machen würden. Und Sie sprachen noch die anderen Prestigeprojekte an. Diese Koalition setzt sehr auf Sicherheit und Sauberkeit und hat sich deswegen entschlossen, den Kommunalen Ordnungsdienst um 60 Stellen aufzustocken. Insgesamt in diesem Jahr noch nicht ganz so viel. Aber
als Bremer hört man das aber ganz gerne.
Naja, bis 2006 hatten wir in Bremerhaven gar keinen Außendienst beim Bürger- und Ordnungsamt. Das ist nicht so, dass da nichts verfolgt wurde, sondern wir haben eine kommunale Polizei, die hat das mitgemacht. Die hat auch Ordnungswidrigkeiten verfolgt. Die Argumentation dann war, wir haben inzwischen zu wenig Polizisten, um das mitzumachen. Und das damals unter dem alten Oberbürgermeister Jörg Schulz dieser Außendienst erstmals angelegt. Also es gab Parküberwachung, klar, die gab es auch schon. Aber so richtig mit eigenen Fahrzeugen, mit Extraschulungen, Ausrüstungen, das ist dann alles erst Stück für Stück aufgebaut worden. Und da sagen wir, das gibt die Sicherheitslage, auch die Sauberkeitslage in der Stadt.
Ist das nicht?
Nicht
dann
her,
haben Sie ja Glück.
Naja, ist immer ein subjektiver Eindruck.
Ja.
Aber auch wenn es mich nicht dauerhaft lange in die Ferne gezogen hat, reise ich doch relativ viel. Ich war jetzt in diesem Jahr beispielsweise in Rotterdam und da ist die Innenstadt deutlich dreckiger als in Bremen oder Bremerhaven.
Ja, gut, das ist jetzt kein Trost, ne?
Nee, im Gegenteil.
Waren Sie schon mal in Japan?
Nein.
Da zum Beispiel ist es total sauber, weil die Japaner, also total sauber auch nicht, aber legendär sauber, weil die Japaner, obwohl es gar keine öffentlichen Mülleimer gibt, ihren ganzen Krempel immer mit nach Hause nehmen. Das lernen die schon als kleine, winzige Japanerchen. Und das ist zum Beispiel, ich meine, das ist auch ein schräger Vergleich so ein bisschen, aber in Bremen, das wird schon vielfach beklagt, ja auch von Touristen, dass es schon ziemlich vermüllt ist. durch neue Zivilisationserrungenschaften wie die Pizza, Pizzakartons. Es gibt inzwischen Städte, zum Beispiel eben auch in Hessen, wo man extra so Kartons reinstapeln kann. Das finde ich auch vollkommen strange, dass das nötig ist.
Ja, aber Sie sprachen es ja an. Also auch bei uns gibt es ja entsprechende Erziehung im Kindergarten, in den Schulen. Ich habe zwei Töchter, die haben das alles mitgemacht, haben mir ganz, ganz stolz erzählt, ich soll jetzt endlich das Licht ausmachen, ich würde zu viel Energie verschwenden abends. Was auch richtig war, weil wir zwei oder drei Lichter gleichzeitig anhatten. Die sind jetzt erwachsen und
schmeißen immer noch nichts auf die Straße.
Ja, das glaube ich nicht, aber mit der Energieeinsparung, das ist jetzt nicht mehr so. Also wir werden, glaube ich, auch im Laufe der, anders als die Japaner offensichtlich, gehen wir damit dann anders um, mit dem, was wir gelernt haben.
Ja, das stimmt. Also alle Kinder haben ja wahrscheinlich Umwelterziehung in der Schule und lernen, dass man das Bonbonpapier nicht einfach so auf die Straße schmeißt. Aber wenn man Teenager ist, dann ist einem das vielleicht dann auch eine Zeit auch irgendwie egal. Und Raucher, rauchen Sie?
Nur noch unter Alkohol.
Ah, ja. Okay. Und Raucher mit Kippen, da brauchen wir ja auch, glaube ich, nicht drüber zu reden. Na, jedenfalls, ja, verstehe ich, wenn Sie das für unangemessen halten, wie sauber Bremerhaven ist, kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Aber so aus Bremer Sicht würde man denken, das kann nicht schaden. Ich weiß auch gar nicht, ob das stimmt, diese Klagen, dass es so vermüllt ist. Aber ich finde, an manchen Tagen sieht man es schon. Ich meine, dann kommt meistens auch jemand und räumt das auf. Aber so in der Innenstadt, so in Bremen oder wenn man vom Hauptbahnhof in die Innenstadt geht, dann manchmal sieht es schon wüst aus. Das muss Ihnen ja auch ausfallen. Sie sind ja auch manchmal in Bremen.
Ja, wie gesagt, das ist ja immer eine Frage, wie empfindet das jeder unterschiedlich. Wobei diese Mitarbeiter vom Außendienst des Bürgeramtes, die sollen ja nicht den Müll wegräumen. Die sollen mögliche Müllsünder verfolgen. Und das war in der Vergangenheit schon sehr schwierig, weil die wenigsten da ihre Visitenkarte daneben schmeißen.
Aber wer wilden Müll irgendwo hinschmeißt und dann Umschläge drin hat oder so, dann kann man, manche kann man, weil sie nicht aufpassen, schon ermitteln. Ne?
Ja, und das ist dann auch strafbar. Ja,
ja, verstehe. Aber wenn man das mal so 2-3 Jahre macht, bis alle Bremerhavener erzogen worden sind,
Wäre eine tolle Sache.
Mit Müll um sich werfen. Jedenfalls, das ist das Prestigeprojekt. Und was ist für eine Fehlplanung bei der Goethe-Schule zu beklagen? Das war noch so ein Beispiel.
Bei der Goethe-Schule.
Oder Planungskosten so hoch?
Ja, wobei das ist nur eine Kleinigkeit, aber es soll eben darauf hinweisen, dass man nach unserer Ansicht zu wenig sich vorher Gedanken macht. Die Goethe-Schule ist ein wunderschöner Schulbau aus den 50ern. Der steht unter Denkmalschutz schon seit längerer Zeit. Und braucht jetzt im Ausbau eben einen Mensa-Anbau. Und das ist ganz am Anfang der Planung vor 5 Jahren mit dem Bauordnungsamt besprochen worden. Man hat dann seitens von Sichtstadt Immobilien, das ist die städtische, das ehemalige Hochbauamt, das haben wir ausgegliedert, hat das abgesprochen mit dem Denkmalschutz, ob und wie das möglich ist. Und dann hat man sich auf eine grobe Möglichkeit geeinigt. Hat dann die Planung vier, fünf Jahre lang vorangetrieben, ohne das nochmal zu koppeln. Hat jetzt die Endplanung nochmal dem Denkmalschutz vorgestellt und jetzt sagt der Denkmalschutz, nee, Leute, so haben wir das damals nicht besprochen. Ihr seid deutlich abgewichen und das genehmigen wir nicht. Alleine die Planungskosten bis dahin waren jetzt mehrere Millionen. Mhm. So, und die kann man nicht mehr verwenden und das ist in den Sand gesetztes Geld.
Das ist aber keine Kleinigkeit. Das ist auch was man als Außenstehender also überhaupt nicht versteht. Ich meine, wahrscheinlich würde das von Seiten der Herrn Granz etwas anders erklärt, anders als Sie, aber trotzdem versteht man es nicht, ne?
Nee, weil es ist auch einfach nur eine Frage von Absprache. Das ist jetzt nichts Wildes gewesen. Ja, Seestadt Immobilien hat momentan relativ viele Bauvorhaben zu stemmen. Ist deswegen auch sehr beschäftigt, das gebe ich zu, aber wir reden von einer Abstimmung. Das ist
na, sowas muss man doch auch schriftlich machen, oder nicht?
Ja, aber bei uns gibt es ja auch kurze Wege, selbst wenn ich es nicht schriftlich mache. Offensichtlich fand da gar keine Kommunikation statt und jetzt haben wir den Salat.
Verstehe. Das sind so Sachen, die Sie ärgern, wenn man sieht, wie Bremerhaven mit Geld umgeht.
Es gibt noch größere Punkte. Also wir haben ja jetzt über 70 Jahre die SPD mit an der Regierung. Ich glaube, die waren einmal 4 Jahre lang nicht dabei, Anfang der 90er. Aber ansonsten verantwortet die Sozialdemokraten eben die komplette Politik in der Stadt, inklusive den Finanzen. Und in den letzten Jahren in dem Bemühen, den Strukturwandel voranzubringen oder beziehungsweise die Folgen besser aufzufedern, hat man das erste Mal und einzige Mal in Deutschland eine kommunale Arbeitsmarktpolitik aufgebaut. Das gibt es sonst nirgendwo. Wir haben die einzige Stadt mit einem Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik. Ist an sich ein guter Ansatz. Wenn man sich das aber genauer anguckt, wie viel Geld da reinfließt, auch wieder mehrere Millionen pro Jahr, und was am Ende rauskommt, im Sinne von, hilft es, die Arbeitslosenquote zu senken? Oder hilft es individuell Einzelnen von Arbeitslosigkeit Betroffenen, Qualifikationen zu erwerben, mit denen sie sich auf dem ersten Arbeitsmarkt dann wieder bewerben können und Aussicht auf haben. Da sagen wir eben, das ist gar nicht so. Gar nicht. Wir haben nicht nur das Amt, wir haben auch zwei städtische Tochtergesellschaften. Alle sind bestückt mit relativ teuren Geschäftsführern, mit Mitarbeitern.
Die mit der SPD-Partei bekommen?
Ja, das kann man, glaube ich, ganz offen sagen. Das ist ein offenes Geheimnis.
Verstehe.
Zum Teil sitzen zum Teil auch die Mitarbeitenden in der Stadtverordnetenversammlung. Das kann ja jeder kandidieren, wie er möchte. Aber das ist im Ergebnis mehr ein Versorgungsposten oder ein System von Versorgungsposten, als dass es irgendjemandem hilft.
Weil eigentlich ist die Idee, weil Bremerhaven mit seinen Langzeitarbeitslosen ja immer wieder in die Schlagzeilen auch geraten sind, mit einer sehr hohen Armuts- und Langzeitarbeitslosenquote. Ich weiß noch, die einzige Stadt des Ostens, die im Westen liegt, hat ja mal irgendjemand über Bremerhaven, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall, das finde ich so witzig, ist gar nicht böse gemeint, ich liebe Bremerhaven, aber finde ich trotzdem so witzig, diesen Vergleich. Jetzt würden sich die Menschen im Osten darüber aufregen und sagen würden, die einzige Stadt des Ostens, die im Westen liegt. Auf jeden Fall, die Idee, noch was zu tun, um das zu ändern, ist ja erstmal gut. Ne? Ja. Nur man hofft natürlich auf Ergebnisse.
Das ist der Punkt und wir sehen keine Veränderung. Herr Lanz ist am 2.1.2011 angetreten und hat gesagt, ich möchte daran gemessen werden, ob in meiner Zeit als Oberbürgermeister die Arbeitslosenquote sinkt. Mhm. Wenn man jetzt, aber wenn man sich den Zwischenstand jetzt anguckt, dann muss ich feststellen, das hat sich am Anfang viel bewegt. Es ging runter, tatsächlich durch die angesiedelte Offshore-Industrie, die in Bremerhaven teilweise 3.000 Arbeitsplätze geschaffen hat.
Ja, das stimmt. Das war schon dramatisch, dass die plötzlich wieder zusammengebrochen
ist. Das war dramatisch.
Das war durch so eine Gesetzesänderung, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Genau, es gab eine neue Bundesregierung, die einfach den Offshore-Ausbau gedeckelt hat und dann war klar, man braucht nicht mehr so viele Mitarbeitende. Irgendwann haben auch die Fabriken dann geschlossen, einfach die Hersteller von Offshore-Energieanlagen. Und dann ging es wieder hoch. Und wir sind jetzt nicht ganz so dramatisch wie damals, aber wir sind relativ nah immer noch an Höchstwerten. Und das ist keine gute Entwicklung.
Nee, aber ein bisschen Zeit hat er ja noch. Und vielleicht sinkt sie dann noch ganz drastisch.
Ich wünsche ihm das. Also es wäre für die Stadt tatsächlich ganz, ganz wichtig. Weil wenn wir die Arbeitsmarktlage stabilisieren, kommt auch danach die Sozialstruktur. Und das bringt eine ganze Menge Vorteile. Von mehr Steuereinnahmen über die Gewerbesteuer bis hin zu weniger Sozialausgaben für die Stadt.
Sie arbeiten sich ziemlich an der SPD ab, ne, in Ihrer Oppositionsarbeit, aber falls Sie mal irgendwann regieren wollen würden, alleine werden Sie es wohl nicht schaffen, also das wäre ein großes Wunder, dann kommt doch eigentlich nur die SPD in Bremerhaven in Frage. Ne?
Wir haben ja mit der SPD schon koaliert von 11 bis 15.
Achso, Ihnen wird sogar nachgesagt, dass Sie der SPD so nahe stehen oder zu nahe stehen. Das war in einem dieser Artikel, wo sich mehrere von den Grünen verabschiedet haben oder aus ihrem Posten. Mhm. Wegen ihres Führungsstils und weil sie der SPD so nahe stehen, habe ich in einem Artikel gelesen.
Das finde ich erstaunlich, würde ich sagen.
Ob das stimmt, das heißt ja nicht, dass es stimmt. Ich habe es nur irgendwo gelesen.
Mag ja den Eindruck geschaffen haben, aber das habe ich gerade nicht so empfunden. Auch an der CDU arbeiten wir uns natürlich. Aber also die Sicherheitssauberkeit, das ist ein ganz klares CDU-Thema. Wobei die CDU in Bremerhaven ganz anders sich benimmt als hier in Bremen. Ich finde sie hier viel moderner, viel großstädtischer. Man muss alleine gucken, wie die CDU in Bremen zum Klimawandel steht und dass man was machen muss.
Schwarz-Grün wäre zwischen Bremerhaven, Grünen und Bremer CDU möglich?
Ja, eindeutig.
Das ist ja toll.
Eindeutig.
Das ist ein guter Hinweis hier für die CDU.
Obwohl es geht natürlich hilft nicht viel. Nee.
Es sei denn, sie ziehen alle um. Aber hier die Grünen, ob sie da sich so durchsetzen können. Was haben Sie denn im Verhältnis zu den Bremer Grünen?
Ach, ambivalent. Also es gab.
Ambivalent höre ich gerne.
Immer sehr personenbezogen. Mit der ehemaligen Finanzdirektorin Caroline Lindert war das aus Bremerhavener Sicht, und das spricht nicht für mich alleine, eine sehr gute Zusammenarbeit.
Die hat sich auch einmal entschuldet, ne?
Ja, die hat uns das
mit
letzte Mal.
Mit Herrn Sieling zusammen 2020, sozusagen,
ja. Ja, genau. Aber nicht deswegen, sondern einfach, weil sie immer mitgedacht hat. Und das ist für Bremer Politiker durchaus beachtlich. Ne? Also, dass man weiß, da gab es so eine zweite Stadt, die auch noch zum Land gehört, müssen wir auch mit dran denken. So. Das ist so. Also wenn der Senat einen Bremerhaven-Beauftragten einrichtet, dann, also für mich wäre das Bremerhaven eigentlich eine Querschnittsaufgabe, müsste in jedem Ressort mitgedacht werden. Das findet aber nicht statt und die Folgen sehen wir eben auch, ne? Regelmäßig.
Also zu den Grünen, Frau Lindert, gut und ambivalent. Und was ist mit Herrn Fecker?
Wenn
wir schon über Finanzsenator.
Ja, ist natürlich ein netter Kerl, hat einen anderen Stil, selbstverständlich, andere Person. Der wird jetzt sich mit diesem 50-Millionen-Loch auseinandersetzen dürfen.
Und der hat ja, dem steht das Wasser ja sowieso bis zur Halskrause, weil auch Bremen ja Finanzschwierigkeiten hat.
Ja.
Auch wenn wir jetzt angeblich mehr Schulden machen dürfen, aber das muss ja auch irgendwann erst, Zinsen müssen gezahlt werden und irgendwann abbezahlt werden. Von Tilgung sind wir ja alle ganz weit weg. Und sonst mit den Grünen hier? Oder gibt es da gar nicht so viel Verbindung?
Doch, doch, es gibt regelmäßige Verbindungen mit der Fraktion hier. Mhm. Zwischen den, also im Landesvorstand, im Kreisvorstand gibt es regelmäßig Treffen. Mitglied des Kreisvorstandes ist auch Mitglied automatisch im Landesvorstand. Also es gibt da schon zumindest Systeme, die sicherstellen, dass regelmäßig Informationen ausgetauscht werden.
Sie gelten ja als Realo, sehen Sie sich auch so?
Ja.
Ah ja, und da gab es mal interne Reibereien. Ne? Da sind mal, Leute haben ihre fraktionsstellvertretenden Posten hingeschmissen, einer ist zur CDU gewechselt. Dann hieß es, es würde A daran liegen, dass sie Realo sind, und B daran, dass sie, dann wurde ihr Führungsstil kritisiert. Wie war das? Erzählen Sie das mal aus Ihrer Sicht.
Ja, kann ja nur aus meiner Sicht.
Ja,
wenn,
ja,
Sie, wenn Sie damals die...
Mit den anderen rede ich ja gar nicht, weil die kenne ich nicht und die sind, haben ja auch keine herausragenden Positionen inne.
Das sind ja alles Ereignisse, die sich im Jahre 2015 abgespielt haben. Das war nach einer verlorenen Wahl.
Mhm, genau, da sind die Mandate ziemlich zusammengeschnurrt, ne? Von 11 auf...
Auf 6.
Ja, ja, genau.
6 meine ich, ja. Und natürlich braucht man da auch Schuldige. Ich will gar nicht ausschließen, wie gesagt, wir haben das erste Mal überhaupt nach dem Kriege in Bremerhaven mitregiert, dass es da auch auf grüner Seite auch in meiner Person zu Fehlern gekommen ist. Ob das dann dazu hilfreich ist, dann zu sagen, ich trete jetzt aus und dabei trete ich auch noch nach. Das muss dann jede Person selber wissen.
Aber das konnte man nicht intern klären durch Gespräche mit denen oder... Zugeständnisse oder so?
Am Ende waren diese Austritte letztlich die Zuspitzung. Natürlich gab es vorher schon ein bisschen Spannung. Wir haben versucht, das alles zu klären. Aber was wollen Sie, wenn da jemand sein Mandat verliert und damit nicht klarkommt und sagt, jetzt lasse ich mal am Ende noch eine kleine vermeintliche Bombe platzen, dann ist jede Reaktion darauf schlecht. Also
Sie haben dann Ihren Fraktionsvorsitz auch niedergelegt. Frau Hoch, die vorher Stellvertreterin wurde, die auch in der Bürgerschaft sitzt, hat, dann haben Sie quasi getauscht. Sie haben gesagt, aus beruflichen Gründen. Was hat sich denn jetzt getan, dass Sie jetzt doch wieder Fraktionsvorsitzender geworden sind?
Naja, die Kanzlei war früher alleine, also vor der Tätigkeit der Arbeitnehmer kam allein. Jetzt sind wir zu zweit, jetzt kann man das ein bisschen besser auffächern. Es diente damals natürlich auch dazu, um Ruhe in die ganze Situation zu bringen.
Also, aber Sie waren ja noch Stellvertreter, ne?
Ja.
Sie haben getauscht
sozusagen. Wir haben getauscht, ja.
Und seitdem ist alles ruhig bei den Bremerhavener Grünen?
Das wäre schön. Also wenn es eine grüne Fraktion gäbe, die Ruhe und zumindest in Bremerhaven, es war immer ein Auf und ein Ab. Also ich mache jetzt seit 2007 aktiv Politik in der Stadtverordnetenversammlung und in jeder Fraktion gab es, ich glaube, dass wir Grüne ziehen die auch ein bisschen weit an, gab es immer Menschen, die das sich anders vorgestellt haben. Und dann gab es mehr oder weniger eben mal Auseinandersetzungen, Streitigkeiten.
Okay, das muss auch ein bisschen am Bremerhaven liegen, weil in Bremen gibt es das auch. Ne, die Kampfkandidatur zwischen Maike Schäfer und Caroline Linnert zum Beispiel. Mhm. Caroline Linnert ist ja auch, glaube ich, war auch unglücklich, als Maike Schäfer Spitzenkandidatin wurde. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung, manches kommt einem so lange hervor, dass man es gar nicht mehr so genau weiß, aber ich meine ja. Aber nichtsdestotrotz so richtige Auseinandersetzungen. Liegen zumindest schon ein paar Jahre zurück in Bremen. Es sei denn, belehren Sie mich eines Besseren.
Ich höre das nur am Rande, aber keine Gruppierung von Menschen bleibt, glaube ich, ohne Konflikte für einen längeren Zeitraum. Ohne jetzt zu wissen, ob es da tatsächlich auch in der Fraktion hier in Bremen gerade aktuell
ist. Das stimmt. Dann ist die SPD aber hier ein Sonderfall, ne? Die SPD in Bremen. Denn die CDU hatte ja auch Turbulenzen, das weiß auch wirklich jeder. Aber die SPD, da kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass die es zumindest mal nach außen aufgetragen haben. Es gab manchmal Unzufriedenheit mit dem Fraktionschef, mit Herrn Schöpe. Aber dass es richtig geknallt hat zum Beispiel, zumindest halten Sie es dann gut unterm Deckel. Das ist ja auch eine Kunst.
Das ist tatsächlich eine Kunst der Sozialdemokraten, die merken wir auch in Bremerhaven. Natürlich gibt es da
das
auch.
Das ist toll. Ich habe ja immer einen Verdacht, es gibt eine Fraktionsvorsitzenden-Schule, die viele besucht haben, wenn sie dann so Floskeln absondern, dass sie das auswendig lernen. Aber auf dieser Fraktionsvorsitzenden-Schule, vielleicht gibt es da eine besondere bei der SPD, dass die lernen, das unter der Decke zu halten. Vielleicht ist es ein extra Unterrichtsfach.
Das würde ich unterstützen, diese Vermutung. Das hört sich gut an, weil das trifft mit meiner Beobachtung überein. Also natürlich, die intern sind die ganz zerrissen zum Teil. Aber nach außen dringt da kaum was. Das machen sie tatsächlich gut.
Ja, das ist auch eine Kunst. Und vor allen Dingen, es ist schon auch so eine, na, es ist schon so ein Chorgeist, den man gut finden muss, weil das ist meistens nicht so gut, wenn es nach außen dringt, weil man damit seine Wähler oder potenziellen Wähler nicht überzeugt, wenn man sich intern so in den Klamotten hat.
Gegenteil.
Ja, ja, genau. Mhm. Was ist noch, was, also Sie sind Grüner Realo, Sie stehen ein für soziale Gerechtigkeit, das ist Ihnen wichtig, in Bremerhaven natürlich auch ein Thema. Klimawandel und Transparenz habe ich auf der Homepage gesehen. Wo sind die größten Defizite in Bremerhaven Ihrer Meinung nach oder was würden die Grünen anders machen, wo?
Wenn Sie die drei Bereiche gerade ansprechen, würde ich sagen, die sind fast alle gleich wichtig. Also das Wichtigste tatsächlich in Bremerhaven, weil die Lage so ist, wie sie ist, so desolat und weil ich auch als Anwalt tatsächlich die Folgen meiner täglichen Arbeit spüre, ist der soziale Bereich. Wenn man da jetzt versucht noch zu sparen, wird das schwierig. Dass man Leistungen vielleicht auf Normalmaß zurückschneidet, okay, aber...
Freiwillige Leistung hat nämlich Herr Fecker gesagt, dass Bremerhaven seine freiwilligen Leistungen vielleicht einschränken soll. Und zu sparen habe ich gelesen. Und da haben Sie gesagt, hier aber die Familienzentren und so, da wird keine Axt dran gelegt.
Genau, die nicht. Andererseits will man zum Beispiel jetzt den Fahrdienst für behinderte Schülerinnen und Schüler. Das hat die Stadt bislang so übernommen. Tatsächlich wäre Kostenträger die Einjährungshilfe, letztlich das Land. Das heißt, die Kosten wird Herr Fecker wahrscheinlich bekommen. Es ist nur relativ schlecht umgesetzt worden, dass man bei uns nicht, also man hat, der neue Schuldezernent hat die ganzen betroffenen Eltern angeschrieben, hat gesagt, wir machen das nicht mehr, Punkt. Ja, der wird reingeschrieben, aber ihr habt die Möglichkeit, bei der oder der Stelle das und das zu beantragen oder sogar, wir unterstützen euch dabei. Ich glaube, dann wäre das nicht ganz so wild geworden. Die Leistung wird hoffentlich nicht beschnitten werden. Jedenfalls kann jeder einen Antrag stellen. Aber die Art der Kommunikation war unglücklich tatsächlich. Nichtsdestotrotz, das ist einfach jetzt im Nachhinein betrachtet natürlich eine schlechte Idee, wenn die Stadt Leistungen einfach übernimmt, der Einfachheit halber.
Der Kosten- und sich das gar nicht leisten kann, wo das Land eigentlich auch bezahlen müsste.
Kostenträger, ne? Müsste aber eigentlich jemand anders sein. Dann ist natürlich die Forderung grundsätzlich richtig, dass man sagt, ihr müsst da zurück auf das, was ihr nur machen müsst.
Wenn man die Eltern und Kinder nicht verunsichern würde.
Wenn man es vernünftig machen würde, vernünftig kommunizieren in dem Fall. Das andere ist der Klimawandel. Also tatsächlich hat Bremerhaven nach meiner Wahrnehmung, unserer Wahrnehmung noch gar nichts gemacht. Eigene Bemühungen gegen den Klimawandel.
Wasserstoffbusse.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Die werden auch ganz hoch gehalten. 4 oder 5 sind es inzwischen. Bei einer Flotte von deutlich mehr Bussen, 60 oder 70
haben wir. Immerhin, Bremen hat keinen Wasserstoffbus, meine ich.
Aber Elektrobus inzwischen und Straßenbahn, ja, die elektrisch lange betrieben werden.
Ja, ja, Straßenbahn wollen sie auch haben.
Genau.
Die kann man ja auch nicht als Benziner kriegen, soweit ich weiß. Aber mit den E-Bussen, das hat sich ja auch, war ja auch schwer, eine schwere Geburt in Bremen. Und viele können es nicht sein. Also ich, wenn man in Bremen unterwegs ist, so viele sieht man nicht. Ich meine, das kostet ja eben auch Geld. Ne?
Die sind richtig teuer, ja. Nee, aber in Bremerhaven macht die Regierung... jetzt, wir haben wieder eine tolle Hitzeperiode gehabt, toll in Anführungsstrichen, mit wahnsinnig hohen Temperaturen. Perspektivisch geht das noch höher. Alle sagen, auch unser Landes- und kommunaler Hitzeschutzaktionsplan, wir brauchen mehr Grünflächen. Und das, was die Koalition jetzt in den letzten Monaten in Bremerhaven gemacht hat, ist gerade solche Grünflächen einfach abholzen. Wir haben in der Weichselstraße einen großen Wald gehabt, tatsächlich Wald im Sinne des Waldgesetzes. Der ist für den Bau einer Kita abgeholzt
worden. Aber Kita braucht man auch.
Selbstverständlich brauchen wir Kitas. Aber Bremerhaven ist jetzt keine Stadt, die also große Schwierigkeiten hat, Gewerbemiete oder Wohnraummiete zu finden. Wir haben einen relativ großen Leerstand. Und ich kann natürlich intelligent auch eine Kita in eine Bestandsimmobilie einbauen. Kein Thema, wenn ich das will. Oder es wird für ein Baugebiet am Autobahnzubringer Mitte ist ein Baugebiet Wiesenstraße, auch da ein Wald, auch der ist abgeheizt worden. Alles innerhalb der letzten
Zeit. Für ein Baugebiet. Aber auch das versteht man wegen der Steuerflüchtlinge, dass man die lieber in Bremerhaven hält, als sie auch an den Speckgürtel zu verlieren.
Ja, wir wenden uns ja auch gar nicht gegen Neubaugebiete, aber bitte mit ein bisschen Nachdenken. Ich kann Gewerbegebiete, die wir in der Stadt haben, die auch umgewandelt werden, Werftquartier ist das größte davon, kann ich natürlich auch mir einen Teil aussuchen und sagen, da mache ich jetzt einfach mir möglich, wenn ich möchte. Ne?
Apropos Speckgürtel, ich habe als Kind mal in Langen gelebt, ein Jahr lang. Also was heißt als Kind, da war ich vielleicht 1,5 oder so. Ich habe also schon einen Bezug fast zu Bremerhaven.
Sehr schön.
Fällt mir nur gerade ein. Ja, das verstehe ich. Also Klimawandel und was heißt und Transparenz?
Ja, Transparenz vor allem in Frage der Entscheidungsfindung. Also
das passiert in Bremerhaven nicht so. Ist das so Ordre de Mufti-mäßig?
Ja, teilweise aber eben Hinterzimmerpolitik, ganz klassisch. Mhm.
Also aber das ist doch überall so, oder nicht?
Ja, aber es ist demokratieschädlich, wenn man es konsequent zu Ende
denkt. Ja, das stimmt, aber ich meine, gibt es irgendeine Stadt, irgendein Land, irgendein Gemeinwesen mit Politikern, wo es nicht Hinterzimmerpolitik gibt?
Doch, also Hinterzimmerpolitik wird es überall geben, aber dass die so einen quasi offiziellen Charakter hat wie bei uns, wo in den Vorlagen teilweise drinsteht, muss noch im Koalitionsausschuss geklärt werden. Das habe ich noch in keiner anderen Stadt erlebt. Das traut sich auch keiner reinzuschreiben.
Das müsst ihr mir noch mal erklären, das habe ich so schnell gar nicht begriffen.
Also es gibt Vorlagen für Ausschüsse oder für die Stadtverordnetenversammlung, wo dann zum Teil der entlarvende Halbsatz drinsteht, das muss noch oder ist schon durch den Koalitionsausschuss gegangen. Jeden Freitag tagt bei uns der Koalitionsausschuss.
Das heißt, die haben das schon besprochen, ist auch schon alles abgestimmt und alles andere ist dann eine Show.
Ja, genau. Also das, und das ist tatsächlich eine Entwicklung, die in Bremerhaven in den 90ern gab es das nicht. Also auch im Magistrat hat man noch richtig diskutiert, die einzelnen Magistratsmitglieder. Heute ist das, so wird mir zugetragen, wir haben ja auch einen Magistratsmitglied da sitzen, ist das eine Abnickung, weil im Vorwege schon längst klar ist, wie welche Vorlage behandelt wird.
Verstehe. Wenn ich bei den, wenn die Grünen regieren, würden sie das dann nicht auch so machen? Das ist halt einfach effizient.
Haben wir tatsächlich. Von 11 bis 15, so haben wir es dann auch gehandhabt. Einfach, weil uns auf die Schnelle nichts Besseres eingefallen ist. Ich muss zugeben, 2011 mit dem Fukushima-Effekt, das war relativ überraschend, positiv überraschend. Heutzutage würden wir es mit Sicherheit anders machen.
Ja, weil dann ist es natürlich, ist die Kritik natürlich schwierig, wenn man selber so verfahren hat. Ne?
Naja, aber beim Status quo stehen zu bleiben, ja. Gerade bei der Gefährdung, die der Demokratie insgesamt in Deutschland
ausgesetzt ist. Das stimmt, da hat sich natürlich was verändert, das stimmt schon.
Sollte sich das auch auf kommunaler Ebene verändern.
Ja. Wie ist das eigentlich, wie der Rechtsruck in Bremerhaven? Gibt es den noch? Das war ja auch, Bremerhaven war ja auch dadurch bekannt, dass sie so viele, also schon früh und auch viele Mitglieder von rechten Parteien, und zwar jeder Menge. Es gab mal die DVU, die NPD gab es, glaube ich, sogar mal. Mhm. Die Bürger in Wut, die zumindest als Rechtspopulisten gelten, und die AfD. Das ist immer noch so, ne? Und dieser Kern an Wählern, ist der noch zu erreichen?
Ich glaube, der Kern ist deutlich größer geworden. Also wir haben tatsächlich seit 87 waren die ersten Rechten, ich glaube damals war es DVU, Politiker in der Stadt von, aber es waren immer ganz wenige.
Wie hieß nochmal der auch hier in der Bürgerschaft war, Sigi
Tittmann.
Das war ein Bremerhavener.
Sigi Tittmann,
ja genau. Mhm.
Genau, das war der Bremerhavener und das waren aber wenige Leute, also maximal eine Handvoll. Und das, egal auf welche Gruppe ich angeguckt habe, bis hin zu Bürgern Wut, die jetzt ja sich Bündnis Deutschland, glaube ich, angeschlossen haben, bundesweite Gruppierung, bis zur letzten Wahl. Und da, jetzt BD, also Bürgern Wut, ist da auf einmal relativ hochgekommen und jetzt bei der Bundestagswahl ja tatsächlich auch die AfD in großen Teilen im gesamten Stadtbezirk Nord, glaube ich, also alles nördlich der Geeste, die stärkste Fraktion, aber die meisten Stimmen bekommen haben. Mhm. Und das ist eine neue Entwicklung für Bremerhaven. Das hatten wir früher nie. Also bei allem Schlechten, die Sozialdaten sind ja jetzt nicht seit 3 Jahren schlecht, sondern schon seit den 80ern, seit dem Werftensterben, Fischereisterben, Abzug der Amerikaner Anfang der 90er. Es gab zwar immer Protestwähler, aber das war eine kleine Gruppe. Und jetzt auf einmal schießt das durch die Decke. Bei den letzten Kommunalwahlen 23, aber eben jetzt auch bei der Bundestagswahl.
Da muss man sich also ernsthaft Sorgen machen. Weil liegt das daran, dass sich die Daten weder bei Langzeitarbeitslosen noch bei Armut oder so quasi verändern?
Darüber kann man wahrscheinlich nur spekulieren, wenn man es nicht vernünftig untersucht. Das ist ja eine bundesweite Entwicklung, dass die AfD überall hochgeht. Vielleicht bei uns tatsächlich auch mehr als in anderen Kommunen in Westdeutschland. Ich glaube, das ist ein
genereller... In Bremen zum Beispiel, ne, da fühlen sie schon eher immer noch ein Schattendasein. Ja. Die AfD ist ja auch total zerstritten. Ne? Also ja. Das ist ja sozusagen dann selbstgemachte Misserfolge.
Die ist bei uns auch im Stadtparlament zerstritten. Die beiden, die da noch sind, haben vom Kreisverband der AfD das Verbot, sich AfD zu nennen. Also das ist auch ganz interessant. Nein, aber es ist zum einen wohl die bundesweite Entwicklung, zum anderen aber, ich weiß nicht, ob man jetzt auch in Bremerhaven sagt, wir müssen jetzt aber nochmal richtig Protest wählen.
In Bremerhaven hat ja auch ein Problem eine Zeit lang mit sehr vielen Rumänen und Bulgaren. Ne? Ist das noch so? Man hört gar nichts mehr davon. Das ist ja gut, wenn man nichts mehr davon hört.
Das war ja der Sozialhilfeskandal.
Das war ja nochmal was anderes. Ne? Da wurden irgendwelche Arbeitsverträge und so fingiert. Aber dass da viele leben, weil sie natürlich Familien zu Familien ziehen, Bekannten zu, ist ja auch logisch eigentlich. Kann man auch keinem vorwerfen, würde man selber nicht anders machen. Das war ja auffällig. Ne? Da um die Goethestraße rum hat man das auch, da sieht man schon die Armut in den Seitenstraßen. Und das ist da augenfällig, obwohl das wirklich ein tolles Quartier ist, muss man sagen. Ne?
Ist es, Bremerhaven war als Hafenstadt sowieso immer ein bisschen durchaus Fremden positiv gegenüberstehend und tatsächlich auch sehr, wie Bremen auch natürlich, aufnahmefreundlich. Bulgaren und Rumänen sind EU-Mitglied beide, also beides EU-Staaten.
Die dürfen wo sie wollen sozusagen.
Genau. Und das sind nach meinem Empfinden immer so Wellen gewesen. Es gab die Spätaussiedler in den 80ern, das meistens Sowjetunion oder Polen dann Türken, Griechen sowieso schon, das war ja noch früher. Und aktuell haben wir eben relativ viele Syrer nach wie vor.
Ah ja.
Bulgaren und Rumänen, ich glaube, die in den Westen oder irgendwo ihr anders ihr Glück suchen wollten, das meiste, die sind wohl schon unterwegs.
Ne? Weil ich kann mich noch erinnern, dass ich ja mit einem Kopf da langgelaufen bin und der hat mir dann so Häuser gezeigt, wo so viele Adressen, also wo man gesehen hat, dass die wirklich zusammengefercht werden sozusagen und unheimlich viele Adressen da waren, dass man wusste, irgendwas stimmt dann nicht und eigentlich müsste man das auch gezielt verfolgen und mit den Vermieter an den Hammelbeinen lang kriegen, dass die da 8 Leuten ein Zimmer vermieten oder eine Wohnung. Das gibt es natürlich auch in sehr vielen Großstädten im Ruhrgebiet, Duisburg und so ist das ja legendär, aber das fand ich schon sehr erschreckend eigentlich, dass man da auch wenig gegen tun kann, außer, dass man eben versucht da zu sehen, wer da wohnt, aber wenn alle, die da sind, auch natürlich keine Auskunft geben wollen, was man auch wieder versteht, wird es halt schwierig, aber das hat mich da und wie gesagt, da in der Goethestraße, die ja wirklich toll ist und da bei dieser Initiative Rückenwind, die da ja auch sitzen, aber ich finde, da sieht man oder hat man gesehen, dass da die Armut wohnt. Ne? Also Kinder, die da im Winter mit, weiß ich nicht, ohne Jacke durch die Gegend schießen und so, ist schon schlimm.
Ja, wobei also die Primar ist ja nicht alleine. Wir haben mit Gelsenkirchen beispielsweise auch gesprochen, was macht ihr, was können wir machen. Und das eine ist, dass man tatsächlich die Wohnungsaufsicht in Bremerhaven erstmals beim Bauordnungsamt wieder richtig aufgestellt hat, auch ein bisschen Personal
das aufgebaut hat. Man gemacht?
Ja, und die gehen natürlich möglichen Überbelegungen hinterher. Das ist so richtig so.
Das gibt es halt, das finden wir jetzt in vielen Großstädten. Dann, was ja auch in Bremerhaven wirklich, also Bremerhaven hat ja auch einiges geschafft, jetzt ganz unpolitisch, muss aber dann doch mit der SPD eben zu tun haben. Das eine ist gegen Schrottimmobilien vorgehen, ne? Zumindest gibt es da Ansätze, es wurde bundesweit gelobt, dass Bremerhaven das gemacht hat, auch durch eine Ortsgesetzänderung, wenn ich das richtig weiß, und die Tourismusentwicklung. Ne? Da kann man, können Sie dann das der SPD nicht auch mit zugestehen?
Das sind jetzt 3 Sachen, lassen Sie mich das abschichten.
Ja,
das erste war...
Schrottimmobilien.
Genau. So eine schlechte Sozialdatenlage zieht natürlich auch naturgemäß schwierige Mieter nach sich, auch eventuell Eigentümer, die nicht
das erzielen. Da ging es um Eigentümer, ne, die einfach nichts machen und das da einfach fallen lassen.
Aber die Frage ist natürlich, was definiere ich als Schrottimmobilie? Es gibt diese Broken Windows Theorie, also wenn irgendwo ein Sprung im Fenster ist, dann wirkt sich das auch auf die Nachbarschaft aus. Das halte ich auch für nachvollziehbar. Gab es genug Beispiele damals auch in New York. Aber wenn ich, und das ist bei uns so, wenn ich definiere, wenn ich eine Pflanze in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses stelle, vors Fenster, dann ist das eine Einschränkung des Rettungsweges und damit ist das eine Schrottimmobilie. Dann habe ich zum Beispiel meine Probleme. Ich bin auch in Bremerhaven in so einem Gewoba-Block aufgewachsen, 3-stöckig. Da haben meistens ältere Mitmieterinnen und Mieter gewohnt und die älteren Damen haben natürlich, um den Flur schön zu machen, ein bisschen vor die Fenster auch
das
ihre...
Das ist eine Schrottimmobilie, wenn man eine Pflanze im Flur
das
stellt?
Das ist eine sogenannte Brandlast und damit ist es dann schon...
Ernsthaft kann man doch nicht behaupten, dass das eine Schrottimmobilie ist, wenn man eine Pflanze im Flur stellt.
Das hat der Bauausschuss so festgelegt. Das ist etwas, was wir kritisiert haben. Ja, um Schrottimmobilien muss man sich kümmern, aber man muss sich nicht wundern, wenn das von Jahr zu Jahr immer mehr werden, wenn ich so leichte Kriterien ansetze, wie ich das gerade genannt habe.
Das ist aber komisch, ne? Weil man diese Schrottimmobilie durch Wegtragen einer Pflanze dann sofort zu einer normalen Immobilie machen könnte.
Das Bauordnungsamt hat auch ganz viele Möglichkeiten, Auflagen zu verhängen. Und wenn man sagt, nehmen Sie bitte die Brandlast aus dem Flur, also Pflanze reinnehmen, dann ist das Schutzerstatus wieder weg.
Ja. Hier werden ganz schön viele Schnitzel gekloppt. Ne?
Hoffentlich schmecken die. Also gut
an. Nicht, dass das was anderes ist. Und das Zweite mit dem der Tourismusentwicklung?
Das ist ja ein Ergebnis der erstrittenen Sanierungsmilliarden, die das Land Bremen vom Bund geholt hat damals. Der Bremerhavener Anteil ist dann, wir mussten überlegen, was machen wir jetzt nach dem Strukturwandel. Große Industriebereiche sind weggebrochen.
Aber das, was entstanden ist, ist schon toll. Ne?
Ja,
das Auswandererhaus.
Jürgen Schulz hat damals die Idee gehabt. Und tatsächlich ist das etwas, was wir Grüne auch immer unterstützt haben. Ne? Über Einzelheiten kann man sich immer noch streiten, aber das Große und Ganze ist richtig gewesen. Zu sagen, wir müssen mehr Arbeitsplätze schaffen und das, was eben boomt und auch absehbare Zeit boomen wird, ist der Tourismus. Und deswegen schaffen wir da Attraktionen, das ist der richtige Ansatz.
Weil nämlich Leute, die einfach an die Nordsee fahren und wenn die nur einen Tag oder 2 Tage in Bremerhaven sind, ist ja egal. Ne? Aber das ist schon, also wenn man sagt, ob sich das lohnt. Da kann man so viele Attraktionen nennen, schon allein den Zoo am Meer, das Auswanderhaus und das Klimahaus, abgesehen davon einfach da an der Außenweser irgendwie lang zu gehen. Das ist schon ein großes Fund.
Ja, und ich glaube, damit wuchern wir in Bremerhaven tatsächlich noch zu wenig. Es ist auch eine Umstellung, wenn man sich lange Zeit als Arbeiter- und Industriestadt begreift und auf einmal sollen wir hier Ziel von schönen Reisen werden, dann ist das, bringt das auch eine gewisse Umstellung im Verständnis. Und ich glaube, das ist tatsächlich noch nicht bei allen angekommen. Mhm. Also gar nicht für die Bürgerinnen und Bürger, sondern eben in der Verwaltung insbesondere.
Wie macht sich denn Ihr neuer Tourismuschef, der jetzt seit einem guten Jahr im Amt ist?
Subjektiv betrachtet einigermaßen. Der war ja früher schon bei der Gesellschaft. Der
genau, ist dann war er in Garmisch-Partenkirchen oder so. Ne?
Genau, nach Garmisch gegangen. Mhm. Also der weiß, wovon er spricht. Der kennt die Stadt aus dem FF. Mhm. Im Vergleich zu früher ist das einer, der, dem ich das Potenzial zutraue, das Ganze
vernünftig zu machen. Da gab es ja ziemliche personelle Turbulenzen, ne? Dieses, weil wie so ein Wanderpokal sozusagen. Habe ich auch nie richtig verstanden, aber dazu bin ich auch viel zu weit weg. Also ich will die SPD gar nicht verteidigen, aber manches macht Bremerhaven richtig gut.
Ja.
Das zum Beispiel, ne? Ja. Dass das wirklich lohnenswert ist, da hinzufahren. Das Auswandererhaus mit dem Anbau, das auch zu erstreiten, das Schifffahrtsmuseum, hoffentlich, ne? Ist ja noch nicht ganz fertig. Die personellen Turbulenzen habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dazu bin ich aber auch viel zu weit weg. Ich kann auch das Morgensternmuseum nur empfehlen. Mhm. Der Fischladen ist so schön, den hätte ich gerne zu Hause. Der ist wirklich, wirklich sehenswert, der Fischladen. Ich finde überhaupt, das Museum ist architektonisch auch sehr schön mit der Balustrade und so. Ja. Ne? Gut. Wenn die Grünen regieren würden, was würden Sie dann als erstes denn ändern?
Es gibt so viel, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Gut, das Allerwichtigste.
Ach, das ist schwierig.
Na gut, Sie dürfen auch zwei Sachen sagen.
Okay, vielen Dank. Tatsächlich würden wir, glaube ich, deutlich mehr auf den Klimaschutz achten. Mhm. Also ich hatte ja vorhin das Beispiel, dass man sagt, wir müssen jetzt einen Kindergarten bauen, dafür opfern wir den Wald. Das ließ dieser Bebauungsplan auch zu, weil der von 1980 war. Und 1980 gab es weder einen Klimawandel noch die Notwendigkeit, innerstädtische Wälder auch deswegen zu erhalten, damit die Leute im Sommer nicht ganz so schwitzen müssen. Also zum Beispiel mal zu gucken, die ganzen Bebauungspläne, die zwar vorliegen, aber noch nicht abgearbeitet worden sind, dass man die den heutigen Gegebenheiten anpasst. Den Verkehr, also Bremen macht es vor, ne? mit Fahrrad-Express-Routen, aber überhaupt den Fahrradverkehr toll auszubauen, ist ja nicht umsonst lange Zeit als die Großstadt in Deutschland mit dem besten Fahrradverkehr ausgewiesen worden. Ich glaube, da kommt Bremen auch schnell wieder hin. Dann gibt es bei uns noch gar nichts. Wir haben eine einzige Fahrradstraße bislang in der Stadt, hinter der großen Kirche. Die wird nur als solche bezeichnet, da fahren nach wie vor die Autos. Es fehlt so ein bisschen der Wille, dass man das tatsächlich auch umsetzt. Also die Notwendigkeiten, Verkehrswende, auch Energiewende anzugehen, das fehlt bei uns tatsächlich. Und wir müssen dringend Arbeitsplätze schaffen, um die soziale Struktur am Ende zu stabilisieren.
Der Energy Port muss kommen.
Ja, auch den unterstützen wir als Grüne. Ungewöhnlich, aber wenn man abwägt, dann muss man gucken, dass es hier im Nachhinein als erstes immer noch um Menschen geht, die davon betroffen sind. Und wenn man sieht, wie schlecht teilweise die Chancen sind, Sie erwähnten das Goetheviertel, wie sich Probleme dort ballen, an den Schulen, in den Kindergärten, die dann sich auch fortsetzen, den Menschen oder den Heranwachsenden, den Kindern, Jugendlichen das Gefühl vermitteln, ist eh egal, du landest nachher sowieso im Sozialtransferbereich. Das ist nicht nur für die Gesellschaft, für die Stadt insgesamt problematisch, sondern auch für jedes einzelne menschliche Wesen, für jedes einzelne Kind, das da groß wird. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, wir werden das nur verbessern, wenn wir mehr Arbeitsplätze nach Bremerhaven ziehen. Möglichst ökologische. Energy Port ist für die Stadt nur das Richtige. Wir liegen ja am Rande einer Halbinsel, Elbe-Weser-Dreieck. Wir haben nur die A27 und das war's dann, keine West-Ost-Verbindung. Und das Einzige, was uns auszeichnet, diese halbinselartige Lage schneidet uns ab, aber sie ist auch eben Vorteil, direkt am Wasser. Und das muss man nutzen. Und deswegen ist der Energy Port, aber auch das Lune-Delta, das ist ja das erste nachhaltige Gewerbegebiet in Deutschland überhaupt, mit Gemeinschaftseinrichtungen, also eine Gemeinschaftskita für alle, die sich da ansiedeln wollen beispielsweise. Ganz tolle Ideen dabei, von der ökologischen Gestaltung mal abgesehen. Das sind Dinge, die in die Zukunft führen.
Der ganze Bereich Fischerei spielt ja auch immer noch eine Rolle. Ne? Das finde ich übrigens ganz toll, den Fischereihafen. Also nicht den touristischen Teil, sondern den, wo wirklich noch Fischer, also Betriebe sind, die auch Fische verarbeiten. Ich habe eine Serie gemacht über Fischverarbeitende oder über den Fischereihafen. Da war ich bei dem die Fischabfälle zu Katzenfutter verarbeiten oder da weiter. Da hat es unheimlich gestunken natürlich, aber trotzdem ist ja gut, dieses von Nose to Tail, wenn man das auch bei Fischen macht, von Fischnase bis zu Fischschwänze. Und das dann an Katzen verfüttert, die sich freuen, oder meinetwegen auch Hunde. Das fand ich wirklich toll, was es da für Firmen gibt, von denen man sonst noch gar nichts weiß. Jetzt mal von den anderen, die irgendwelche Meeresdelikatessen liefern und so. Das ist schon, ich glaube, das... Die meisten wissen, dass es irgendwie, dass man lecker Fisch essen kann in Bremerhaven, aber diese Industrie, Arbeitsplätze übrigens auch für Ungelernte, auch wenn man da mal sieht, wie die Rollmöpse gerollt werden, was ja unheimlich anstrengend sein muss und wie schnell die sind. Ich war sowas von beeindruckt, ne? Oder mit diesen riesen Lachsen, wenn die solche Metallnetz-Handschuhe haben und dann diese riesigen Lachse da. Also unglaublich, finde ich, also unglaublich interessant. Die vielen Portugiesen, die da arbeiten, weil es da halt auch eine lange Verbindung gibt. Jetzt fange ich schon an, ein Loblied über Bremerhaften zu singen. Das wollte ich gar nicht, das wollte ich Ihnen überlassen. Nein, das wollte ich Ihnen eigentlich überlassen. Wie würden Sie das Verhältnis zwischen Bremen und Bremerhaven bezeichnen? Das sind meine letzten Fragen. Wie würden Sie das Verhältnis bezeichnen? Ist das stiefmütterlich aus Ihrer Sicht A und B? Und dann würde ich sagen, bitte singen Sie ein Loblied. Oder warum soll ich Bremerhaven mal besuchen? Vielleicht sogar übers Wochenende und in einer Pension oder in einem Hotel übernachten oder in der Jugendherberge.
Also das Verhältnis zwischen den beiden Städten oder zwischen Land und Stadt ist tatsächlich immer schon nicht ganz störungsfrei. Also seit der Gründung 47 ist eben das Problem, dass die Nationalsozialisten in 37 einen Teil des Stadtgebietes Bremerhavens der Stadt Bremen zugeschlagen
haben. Die Häfen, genau. Heute noch die stadtbremischen
Überseehäfen. Das gibt es nicht seit 1827, sondern erst unter den Nazis, knapp 100 Jahre später. Und darunter leidet dieses Konstrukt. Also zumindest aus Sicht der Bremerhavener, weil es völlig widersinnig ist. Das gibt es auch nirgendwo auf der Welt. Wir sind ein Land, aber stellen Sie sich vor, die Schlachter gehört zu Bremerhaven. Das kann man niemandem vermitteln.
Würde ich Ihnen sehr gerne. Ja, es merkt ja auch keiner. Sie betreten ja keine Grenze, wenn Sie die Stadt Bremischen Häfen. Ich überlasse Ihnen gerne, also Ihnen, Bremerhaven, hier an alle Bremer, die Schlachter. Wirklich. Ich könnte damit gut leben.
Ja, mal gucken.
Das
ist das eine. Das andere ist eben, dass wir hier dieses Konstrukt haben, dass der Senator gleichzeitig Landesminister ist, aber eben auch kommunaler Dezernent. Und sowas wie die Geno hat ein ganz großes Minus gemacht. Wir müssen jetzt aus Landesmitteln, wenn wir das ausgleichen, das gibt es in Bremerhaven nicht. Wir haben nicht noch gleichzeitig einen Landeshaushalt, der im Zweifel einspringt. Im Gegenteil, die Stadtwerke Bremerhaven sind 98 an die Stadt Bremen übertragen worden, weil das Land kommunale Schulden, da was eine Bürgschaft für die damalige Schächer Seebergwerft ausgeglichen hat, und Bremen hat gesagt, dafür kriegen wir eure Stadtwerke. Das tut bis heute weh, weil gerade auch in Zeiten des Energiewandels, der Energiewende, so kommunale Stadtwerke nicht nur ordentlich Geld reinbringen in den Haushalt, sondern eben auch sich sehr gut zum Lenken eignen.
Aber Bremerhaven kann nie pleite gehen, weil das Land wird immer, immer, immer bürgen und ausgleichen müssen.
Das gilt für jede Kommune in Deutschland.
Ja, aber trotzdem.
Ja, aber das ist nichts Besonderes.
Ja, aber das ist doch gut.
Das wäre in Niedersachsen genauso.
Deswegen ist das ja so, dass wenn Sie sagen, der Haushalt, das funktioniert so nicht, es fehlen 50 Millionen. Sie haben selber gesagt, da muss Bremerhaven wieder herhalten.
Ja.
Ja, aber das ist doch, kann doch, als ich als Bremerhaven sage, ja, dann halten Sie halt her.
Ja.
Sie haben ja auch mehr.
Ja, Sie haben mehr, aber eben, wie Sie auch sagten, auch in Bremen ist das Geld ja knapp.
Nee, aber Sie sind entschuldet worden. Bremen ist noch nie, die Stadt Bremen, doch, ich glaube, einmal ist sie auch entschuldet worden. Und dann haben Sie sich geärgert, weil plötzlich wurde über die Altschuldenregelung und dann hatten Sie plötzlich Angst, dass das dann nicht mehr zutreffen könnte. Auf jeden Fall, aber dass sozusagen Vaterland Bremen dem Kind Bremerhaven immer wieder... sagt man ja auch überproportional zur Einwohnerzahl, was schon bei den Mandaten der Bürgerschaft anfängt, immer wohlwollend gegenübersteht. Eigentlich profitieren Sie doch nur von diesem schlechten Gewissen, was der Bremer so hat gegenüber Bremerhaven.
Also die Bremer beschweren sich immer über das Genöle aus Bremerhaven.
Ja.
So, und ich glaube, da ist auch was dran. Natürlich,
ja.
Ne? Wenn wir nicht nur in die eine Richtung gucken. Bremerhavener sind relativ gut, sieht man jetzt auch an dieser Unverfrorenheit, einen Haushalt vorzulegen und zu sagen, so die fehlenden 50 Millionen kriegen wir jetzt vom Land. Also das ist ein Reflex, der in Bremerhaven fast schon in Fleisch und Blut eingegangen ist, zu sagen, dann muss das Land zahlen. Das geht natürlich auch nicht so
einfach.
Das
ist ein Vater-Kind-Verhältnis schon ein bisschen.
Ist es. Aber unterm Strich als Bremerhaven, da muss ich immer sagen, es gibt auch bei uns Forderungen, es gab sogar mal eine Untersuchung, dass die Mehrheit der Bremerhavener schon 10 Jahre her eher für einen Beitritt nach Niedersachsen
ist. Ja. Und da obwohl, die wissen ja nicht, was dann passiert. Ne?
Nee, genau. In Niedersachsen würde es uns deutlich schlechter gehen als im Lande Bremen. Also dieses Klagen aus Bremerhaven ist auf sehr hohem Niveau, das muss man auch mal sagen. Und ich glaube, das wird auch in Bremerhaven oftmals vergessen. Bei allem, was wir auch an den Bremer... Entschuldigung, der Geno oder der BSAG, nicht Entschuldigung, sondern da das Defizit auszugleichen durch den Landeshaushalt, was wir zu Recht auch kritisieren, weil das gibt es in Bremerhaven oder für Bremerhavener Betriebe, eigene Betriebe eben nicht. muss man andererseits sagen, wir haben es doch schon sehr, sehr gut im Lande Bremen. Selbstverständlich. Ne? Das darf man nicht unterschätzen, im Gegenteil. Und beide Länder sind ja auch aufeinander angewiesen. Also ich glaube, dass ein eigenständiges Bundesland Bremen ohne Bremerhaven und die Häfen, die dazugehören, kann man bundesweit auch schlecht rechtfertigen. Also da würde dann auch wahrscheinlich...
Mit Bremerhaven ist es schon schwierig.
Genau.
Aber... was man ja auch sagen muss, ist, dass Bremerhaven zum Beispiel sich erfolgreich dagegen wehrt, eine Landespolizei zu bilden. Das sind auch immer so Sachen, wo man denkt, wenn das nur der Stolz ist, es ist natürlich sozusagen strukturell, organisatorisch denkt man, was für Quatsch, die freiste Gemeinde der Welt, Deutschlands, ist Bremerhaven mit eigenen Lehrern und eigener Polizei. Das ist ja wie so ein Spiel seit 100 Jahren, aber dass dieser Knoten nicht durchschlagen wird, ihr bekommt die Häfen, Bremerhaven, wir haben aber dann eine Landespolizei und eine gemeinsame Lehrerschaft, dann können wir uns auch gegenseitig vertreten und sonst was. Das muss auch keiner von außen. Das muss Herr Söder in Bayern zum Beispiel nicht unbedingt verstehen.
Nee, das versteht er auch nicht, obwohl die andere letzte kommunale Polizei war tatsächlich in München, bis in die 80er Jahre. Die hatten tatsächlich auch eine eigene.
80er?
Ja, es ist lange her schon.
Stimmt, der Freistaat Bayern ist ja auch nochmal Freistaat, ne? Aber trotzdem. Landespolizei hätte wahrscheinlich schon Vorteile.
Eine Landespolizei hat aus Bremerhavener Sicht nicht so viele Vorteile.
Weil man nach Bremen müsste.
Nein, also alles wird ja zentralisiert. Wir müssen mehr effektiver werden, wir müssen die Kosten runterfahren. Führt aus Bremerhavener Sicht dazu, dass alle Entscheidungen, ganz viele Dinge einfach nach Bremen verlegt werden. Meine Frau ist bei der AOK beschäftigt, das war früher eine eigenständige AOK, Bremerhaven-Wiesermünde. Mit eigenem Hauptgeschäftsstelle. Dann ist fusioniert worden Anfang der 90er mit der Maßgabe, ihr behaltet aber eure Hauptgeschäftsstelle an der Kolumbusstraße in Bremerhaven. Die ist inzwischen weg. In meinem Bereich Juristerei. Wir haben 13 Gerichte im Lande Bremen, wenn ich die Fachgerichtsbarkeit mitzähle. Ein einziges sitzt in Bremerhaven. Das können Sie in anderen Bundesländern nicht erklären. Also jedes Fachgericht sitzt in Bremen. Nicht ein einziges in Bremerhaven.
Na gut, Bremen ist ja auch nur wirklich die Landeshauptstadt von diesem Miniland.
Ja, aber da sind wir dann bei dem Punkt, ist der Weg denn von Bremen nach Bremerhaven weiter?
Also, nein, natürlich nicht.
Also die Frage auch, wenn ich
aber
gleiche Lebensverhältnisse... Wenn ich gleiche Lebensverhältnisse... Na, das Landesverfassungsgericht Niedersachsen sitzt zum Beispiel nicht in Hannover, sondern das sitzt in...
Aber das ist doch wahrscheinlich das Einzige, ne? Das ist
nein, das Landessozialgericht sitzt in Celle, das Landesarbeitsgericht sitzt in Hannover, das stimmt. Aber also andere Bundesländer...
Weil in Celle sonst nichts ist.
Doch, eine große JVA.
Ja, das ist jetzt auch nicht so attraktiv.
Die unterstützen natürlich ihre Regionen.
Das ist wie das Sozialgericht, das Bundessozialgericht sitzt doch in Kassel.
Ne? Ja, genau.
Damit man den armen Kasselanern auch mal was gibt. Aber der Rest, der konzentriert sich halt natürlich irgendwo anders.
Naja, früher gab es auch das Arbeitsgericht, das heißt auch in Kassel. Das ist dann, um den Erfurtern was zu geben. Ne?
Erfurt, ja, aber ich meine so...
Aber dass es eben andererseits alles konzentriert ist bei einem Zwei-Städte-Staat immer nur auf die eine Stadt.
Außer den Häfen, die sind tatsächlich in Bremerhaven.
Nö, es gibt ja den Neustädter Hafen,
ja, der durchaus auch eine gewisse... Ja, aber ist doch kein Vergleich.
Naja, also... Der trägt schon erheblichen Ladungsaufkommen bei zu den gesamtbremischen Umschlägen.
Ja, ich glaube, da werden wir uns nicht einig.
Nee.
Da muss ich die Bremer Position vertreten. Letzten Sätze. Warum sollen, es soll ja Bremer geben, die noch nicht in Bremerhaven waren. Ich kann das gar nicht glauben. Also es sei denn, man ist sowieso ein Sesselhocker und will die Wohnung gar nicht verlassen. Warum? Warum leben Sie gerne in Bremen? Es gibt ja auch angeblich Leute, die in Bremerhaven arbeiten und immer pendeln, was ich auch für extrem anstrengend halte. Zumal, wenn die Bahnverbindungen nicht so dolle sind oder nicht so gut klappen. Warum? Was ist so schön am Bremerhaven? Oder warum leben Sie da gerne? Warum sollen die Bremer alle da unbedingt
mal hin? Ja, es ist eine tolle Stadt, die auch tatsächlich an vielen Stellen aufstrebt gerade. Wenn man sich das Goethe-Quartier anguckt, da werden Stück für Stück die alten Gründerzeithäuser renoviert. Ist auch optisch jetzt inzwischen ansprechbar. Natürlich, wir sind da nicht raus.
Und das Café Faust hat leider nicht überlebt, ne?
Nee, das hat nicht überlebt. War so schön. Aber es gibt jetzt zum Beispiel ein Stück weiter in der Goethestraße 60 unten ein Restaurant, das Suppen anbietet und Eintöpfe. Weil die Kulturlandschaft für so eine Stadt wahnsinnig groß ist, mit eigenem Stadttheater, mit mehreren Museen, mit dem Theater am Fischereihafen, mit einer eigenen Kunsthalle noch dazu. Und weil wir tatsächlich auch, waren Sie mal in der Sommerstraße? Also die alte Bürger ist jetzt zeitweilig gesperrt. Bürger, ja. Das ist ein wahnsinnig tolles Flair. Sie sitzen wie im Viertel, aber stellen sich vor,
Das habe ich gelesen, das ist aber so eine Touristenattraktion, ne? Das wird gesperrt.
Nein, ach, das ist gedacht, tatsächlich von den Anwohnern selbst, die gesagt haben, wir wollen einen Verkehrsversuch machen. Wir möchten, dass der Verkehr hier
für den Sommer... Ah ja, ich habe das Foto gesehen.
Toll, ganz tolle Atmosphäre. Als wenn man im Viertel sitzt, und da wäre da gar kein Verkehr mehr auf einmal. Das ist schon ein tolles Erlebnis. Naja, und am Ende ist es tatsächlich tatsächlich aber die Lage auch direkt am Wasser, ne? Mit dem Blick auf dem Deich und sie sehen kein Ende mehr. Mhm.
Das stimmt. Ich habe übrigens noch eine Frage, und zwar habe ich mich damit heute beschäftigt, ist mir irgendwie eingefallen. Was ist eigentlich mit dem Molenturm?
Das
stimmt das, dass der nicht finanziert werden kann? Er sollte ja wieder aufgestellt werden. Und zwar schon Ende letzten Jahres sollte er wieder stehen.
Mhm. Also ich kann natürlich nur sagen, was wir so hören.
Was hören Sie denn?
Im Bauausschuss hieß es, es habe jetzt doch sich überraschend Mittel gefunden.
Aha.
Also die Aussage der Hafensenatoren, der CT1 ist wichtiger als die Doppeldrehbrücke, als der Molenturm. Das ist natürlich unter Sturm von Sperrwerk.
Das stimmt allerdings auch, oder?
Nee, also nee? Da kommt drauf an. Also
ist das
wenn ich Geld verdienen möchte,
Sache?
Ja, also gerade der Sturmflutsperrwerk und der Molenturm sind massiv emotional gesetzt, okay, in Bremerhaven. Unter dem Molenturm treffen sich die Paare das erste Mal, da wird rumgeknutscht, da wird aufs Wasser geguckt. Und das
Ach, so
steckt bei jedem drin.
Ist das. Ah, verstehe. Und so das wie die Gänseliesel in Göttingen eine besondere Bedeutung. Ja. Du kennst ja nun mal eine besondere Deutung, wo jeder, der seinen Abschluss an der Uni macht, die irgendwie küssen soll oder so. Ne?
Küssen darf, vorher nicht.
Darf, ja.
Ich habe schon von Mitstudenten damals gehört, die es versucht haben, die haben sich nasse Füße geholt. Die sind reingefallen. Weil sie nicht. Naja. Nein, also das andere ist eben das Sturmflutsperrwerk. Da warten wir auch schon seit 10, 15 Jahren inzwischen drauf. Wenn man die Geschichte kennt, das alte Sturmflutsperrwerk hat uns tatsächlich kurzfristig vor einer Nackenkatastrophe bewahrt, 61 bei der Sturmflut, weil es kurzfristig vorher ja eingeweiht wurde, ein Jahr vorher. Gleichzeitig hören wir, dass sich der Klimawandel beschleunigt, dass der Anstieg des Meeresspiegels sich deutlich beschleunigt. Und wenn man dann direkt am Wasser wohnt, dann ist das durchaus...
Das stimmt, aber das ist auch schwer. Ne? CT1, Molenturm aus emotionalen Gründen und das Sperrwerk aus Klimawandelgründen. Wie soll ich mich da entscheiden, wenn das Geld nicht für alles reicht?
Das ist wohl wahr. Das sehe ich auch so.
Würde mir sehr schwer fallen. Dann würde wahrscheinlich der Molenturm bei der Emotionalität hinter dem Sperrwerk auf jeden Fall bei mir hinterher runterfallen. Bei Ihnen auch?
Weiß ich nicht. Also CT ist wichtig, aber momentan läuft es ja. Im Gegenteil, also die Ladungsmengen in diesem Jahr gehen durch die Decke. Mhm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Die Hapag-Lloyd hat sich ja ein bisschen zerstritten mit den Hamburgern selber und schicken jetzt Verschärftschiffe hierher.
Das ist immer gut.
Der Hafen brummt. Momentan ganz hervorragend. Da sind, glaube ich, auch beide Städte dann froh drüber. Für uns ist es Arbeit für Bremen bzw. für die Unternehmen eben auch ordentlich Geld.
Mhm. Das war doch ein schönes Schlusswort.
Fand ich auch.
Gut, dann bedanke ich mich für das interessante Gespräch. Sage auch den Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.